Du bist mächtig, du bist fähig. Ich stehe hier und warte auf dich. Kommt zu mir, alle, ihr mühselig und beladen seid. Ich möchte euch Ruhe geben. Ich möchte euch Frieden schenken. Wenn du hier gedacht hast, dass du lebendig bist, dass du heute erlebbar bist, danke, dass du hier bist durch deinen Heiligen Geist. Heiliger Geist, wir lieben dich, wir lieben das, was du tust in unserem Leben und in dieser Stadt, in dieser Gemeinde, Herr. Gut, die Kinder dürfen zum Kinderprogramm gehen. Ich bin schon ganz begeistert. Gott ist immer noch da. Er möchte uns begegnen. Hey, wir leben in so einer krassen Zeit. Ich merke einfach so, egal wo ich hingucke, egal was ich tue, ich merke einfach, dass Gott im Wirken ist in diesem Land, auf diesem Kontinent. In meinem Leben, die letzten 3-4 Tage waren echt überwältigend. Ich bin Donnerstag Nacht, habe ich einen Traum gehabt. Ich bin sonst niemand, der träumt oder irgendwie groß was reininterpretiert. Donnerstagnacht habe ich geträumt, wie der Weckung in der Gemeinde ausgebrochen ist. Und jeder Einzelne hat Gott auf eine andere Art und Weise erlebt. Und ich weiß nicht, wer der Pastor oder Sprecher war oder wie auch immer. Und auf jeden Fall war eine Person und sie wurde berührt vom Heiligen Geist. Und der Sprecher sagte zu der Person: Und jetzt geh nach Hause, mach dir keine Sorgen, der Friede Gottes ist da. Und ich dachte, ich bin aufgewacht. Und während ich aufgewacht bin, habe ich gemerkt, dass ich mich immer noch in Sprachen gebetet habe, im Schlaf. Ich habe mich gefragt, so, aber wieso sollte diese Frau nach Hause gehen? Ist das die Action ging in der Gemeinde ab, da ist der Heilige Geist gefallen. Und ich glaube, dass Gott gesagt hat, Erweckung wurde nie geschaffen, dass er in der Gemeinde bleibt. Erweckung wurde geschaffen, dass er hinausgetragen wird, dass wir diese Kraft des Heiligen Geistes in unsere Familien nehmen, an unsere Arbeitsplätze, in unsere Stadt tragen. Aber er möchte uns begegnen. Er möchte, dass wir eine neue und tiefere Begegnung haben mit ihm. Und so seit Donnerstag merke ich einfach, wie Gott an mir zieht, wie ich ständig merke, dass ich im Gebet bin und dass es mir echt auch leicht fällt, längere Zeit im Gebet zu sein und Gott mich einfach in seine Gegenwart zieht und das ist so leicht, das ist kein, okay, ich müsste mal wieder beten oder ich müsste mal wieder Lobpreis machen, ich müsste mal wieder meine Bibel aufschlagen, sondern ich merke, es ist irgendwas Übernatürliches und ich kann es noch nicht ganz fassen, aber ich merke, hey, Gott hat was vor für diese Stadt. Und unabhängig voneinander wurde an verschiedenen Orten, in verschiedenen Denominationen, verschiedenen Bewegungen gesprochen, dass 2020 ein signifikantes Jahr ist und dass Gott seinen Geist neu ausgießen möchte über diesem Land. Und ich glaube das. Ich glaube das von ganzem Herzen. Ich glaube, dass wir jetzt eine Verantwortung haben mit diesen Worten. Darüber möchte ich heute so ein bisschen sprechen. Ich möchte über Erweckung sprechen. Ich möchte ein paar Geschichten erzählen, so was auch in den vergangenen Erweckungen passiert ist. Es ist unglaublich einfach, um so ein bisschen Appetit anzuregen. Ja? Kennt ihr das, wenn man manchmal, also viele Prediger haben so Bilder, wenn sie predigen. Und kennt ihr das, wenn man so an einem Freitagabend, der Gottesdienst geht wahrscheinlich so um 7 los, das heißt, man hat so um 5 oder so das letzte Mal gegessen. Und dann um 7:30 fängt der Prediger an zu erzählen von diesem saftigen Burger. Und dann erzählt er, irgendwas hat er das Bild. Und bis zum Ende des Gottesdienstes denkt man, boah, jetzt brauche ich diesen Burger. Ja? Man hat den gesehen, der Prediger hat davon erzählt, man hat den quasi geschmeckt. Und genauso, glaube ich, möchte Gott das auch mit Erweckung tun, dass wir hören, was Gott in der Vergangenheit gemacht hat und dass wir hungrig danach werden, dass wir uns nicht zufrieden geben mit dem Status quo, sondern dass wir uns ausstrecken und sagen, Gott, das möchte ich auch. Gott, du liebst diese Menschen, deren Leben du das getan hast, die Generation, in denen du dich bewegt hast, liebst du nicht mehr als uns. Die Länder, in denen du dich bewegst, liebst du nicht mehr als uns. Deshalb strecken wir uns aus und geben uns nicht zufrieden mit dem Status quo, sondern wir strecken uns aus nach einer neuen Begegnung mit dir, Herr, nach einer neuen Ausgießung deines Heiligen Geistes. Und ich glaube, dass es wichtig ist, zu erkennen, in welcher Zeit wir sind. Ich habe, Bibelstelle ist immer gut. Epheser 5, Vers 15 bis 16. Heißt, seht nun genau zu, wie ihr wandelt. Nicht als Unweise, sondern als Weise. Kauft die rechte Zeit aus, denn die Tage sind böse. Darum seid nicht töricht, sondern versteht, was der Wille des Herrn ist. Und berauscht euch nicht mit Wein, worin Ausschweifung ist, sondern werdet voll Geistes, indem ihr zueinander im Psalmen und Lobliedern und geistlichen Liedern redet und dem Herrn mit eurem Herzen singt und spielt. Sagt alle Zeit für alles dem Gott und Vater Dank im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Wir sollen die Zeit auskaufen. Wir sollen erkennen, in welcher Zeit wir sind. Und auch wenn wir jetzt vielleicht noch nicht, im Englischen würde man sagen, full-blown revival, also vielleicht noch nicht Erweckung in dem Maß sehen, wie es andere Generationen gesehen haben, hat Gott trotzdem für diese Zeit den ganz spezifischen Auftrag für uns. Und es ist wichtig, dass wir erkennen, was unsere Aufgabe jetzt ist. Warten, wenn die Bibel vom Warten redet, wenn es heißt, dass wir auf den Herrn warten sollen, wenn wir auf Dinge warten sollen, dann ist das nie ein passives Warten. Dann ist das nie wie das Warten an der Bushaltestelle, wo ich einfach da sitze und warte, bis die Zeit vergeht. Sondern dann ist damit immer eine Aufgabe verbunden. Und genauso ist es auch mit dem Thema Erweckung. So, wenn wir jetzt vielleicht noch nicht die Fülle sehen dessen, wonach wir uns ausstrecken, gibt es jetzt spezifische Aufgaben, die wir tun sollten. Und ich habe auch vor ein paar Wochen, zwei, drei Wochen, habe ich mit einem Freund zusammen, mit John zusammen gebetet für Erweckung in unserem Land, für Erweckung in unserem Leben, dass wir eine neue Begegnung haben mit Gott. Und ich habe einfach so gemerkt, oder ich glaube einfach, dass der Heilige Geist gesprochen hat und gesagt hat, dies ist die Zeit der Vorbereitung. Denn wenn wir uns die Prophetien des Neuen Testaments ansehen, auch des Alten Testaments, über das Ende dieses Zeitalters, dass Jesus wiederkommt und all die Dinge, die passieren werden, dann können wir ganz klar erkennen, dass wir in den letzten Tagen sind. Schon die Jünger haben gedacht, dass sie in den letzten Tagen, wenn die Bibel spricht davon, dass Jesus wiederkommen wird, sie spricht davon, dass wir als Christen entrückt werden. Diese Erde, egal wie sehr wir um den Erhalt dieser Erde kämpfen, diese Erde wird vergehen, sie wird nicht ewig bestehen. Und wenn wir uns diese Prophetien angucken, dann sehen wir, dass wir in den letzten Tagen sind. Ich weiß nicht, ob ihr dieses Spiel kennt, Kroko, haben wir als Kind, dieses, wo man immer einen Zahn reindrücken muss, ne? Und irgendwann schnappt das Krokodil einfach zu. Und am Anfang ist es noch einfacher, auf den Zahn Zahn runterzudrücken. Und mit jeder Runde wird es schwerer, aber schwerer, weil wir wissen, dass die Wahrscheinlichkeit steigt, dass das Krokodil sein Maul zumacht. Und ich glaube, so ist es auch ein Bild so für uns. So, mit jedem Jahr, das vergeht, sind wir einmal näher am Ende. Also steigt die Wahrscheinlichkeit oder kommt die Zeit näher, dass Jesus wiederkommt und diese Erde zu einem Ende kommt. Dieses System, auch was wir hier kennen, zu einem Ende kommt. Und das bedeutet für uns Christen, dass unsere Zeit mit jedem Tag, auf der vergeht, jedem Jahr, das vergeht, unsere Zeit zu einem Ende kommt, wo wir die Gelegenheit haben, das Evangelium weiterzugeben und Menschen den Weg zur Errettung aufzuzeigen. Und das müssen wir erkennen. Und ich glaube, gerade weil wir so nah an dem Ende sind, dass Gott seinen Geist noch einmal ausgießen möchte, dass er uns noch einmal so sehr in Brand setzen möchte, dass so wie in der Apostelgeschichte, wir gehen und verfolgt werden und sagen, aber wir können nicht anders, als den Namen Jesu zu verkündigen. Dass Gott noch einmal seinen Geist ausgießen möchte, sodass wir hingehen und jeder Kranke, für den wir beten, geheilt wird. Und es ist nicht nur in der Apostelgeschichte geschehen, sondern auch in der Neuzeit. Es gibt verschiedene Erweckungsbewegungen. Es gibt verschiedene Leute, in deren Versammlungen das in Krankenwegen gekommen haben, kranke Leute gebracht, sterbende Leute. Und sie haben gebetet und sie hatten, es gab Versammlungen mit 100%iger Heilungsquote. Und wenn, wenn,
wenn wir so nah am Ende sind, dann bin ich der tiefsten Überzeugung, dass Gott noch einmal seinen Geist ausgießen möchte, dass wir mit voller Kraft voraus das Evangelium verkündigen können, dass wir noch einmal mit allem, was wir sind, mit allem, was wir haben, mit voller Leidenschaft hinausgehen können und dieser verlorenen und sterbenden Welt den Weg in die Ewigkeit zeigen können, den Weg in die Arme eines liebenden Vaters aufzeigen können. Und ja, wir stehen kurz davor. Wir stehen kurz davor, und es ist wichtig, dass wir erkennen, was unsere Aufgabe jetzt ist. Und darauf werde ich nachher noch eingehen. Aber am Anfang möchte ich noch mal ganz kurz ein bisschen auf die Erweckungsgeschichte der Neuzeit eingehen. Ich finde das so spannend. Und ja, man hört immer mal einzelne Sachen. Und auch im Mitarbeitertraining haben wir die letzten zwei Wochen so Aspekte gehört, was passiert ist, insbesondere in der Azusa-Erweckung vor ungefähr 100 Jahren. Aber ich möchte noch wesentlich eher anfangen. Und zwar 1372, das ist schon ein paar Jahre her. Da war Jan Hus, und zu der Zeit war die katholische Kirche die mächtigste Kirche der Welt. Und Jan Hus war katholischer, böhmischer Priester. Und er konnte die Bibel lesen. Und er hat erkannt, dass Gerechtigkeit nur durch Glauben kommt. Er hat angefangen, das zu lernen. Er hat erkannt, dass ich mir nichts erarbeiten kann in diesem Sinne, dass Gerechtigkeit allein durch Glauben kommt. Und das hat er gepredigt und er gilt als Reformator, gilt auch als Reformator. Und dann gab man ihm die Gelegenheit, diese Lehre, die er doch einiges aufrührte, zu verteidigen. Und er sollte da eine Rede halten oder irgendwas, und er kam. Und tatsächlich hatte er nie die Gelegenheit, seine neue Theologie zu verteidigen, sondern er wurde lebendig verbrannt. Und er hatte einige Nachfolger, die Hussen oder die böhmischen Brüder, und auch sie wurden verfolgt über viele Jahrhunderte und teilweise ihres Landes verwiesen, durften nicht mehr da wohnen, wo sie waren. Und dann gab es einen Graf im heutigen Sachsen, Graf Nikolaus Ludwig von Zinzendorf. Und zwar war das 1722. Und er hat diesen böhmischen Brüdern, er hat gesagt, okay, ich gebe euch Land, ich gebe euch Fläche, ihr könnt hierher kommen, hier gebe ich euch Asyl, hier gebe ich euch Heimat. Und da ist dieser Ort Herrnhut entstanden, von dem ihr vielleicht schon gehört habt. Herrnhut, dieser Ort wurde Herrnhut genannt, weil Zinzendorf gesagt hat, dieser Ort soll unter dem Hut des Herrn sein. Alles, was hier geschieht, soll unter der Kraft Gottes sein und unter dem Schutz Gottes passieren. Und im August 1727 haben diese Herrnhuter Brüder haben angefangen, eigentlich wollten sie nur ein 24-Stunden-Gebet, Zinzendorf hat das initiiert, ein 24-Stunden-Gebet, also eine Gebetskette, hat er angefangen. Und dann haben sie angefangen und 100 Jahre später hat diese Gebetskette aufgehört. Für 100 Jahre wurde nonstop gebetet. Und dann, nicht 100 Jahre später, aber zeitgleich eigentlich, ging von diesem Ort die größte Missionsbewegung der Neuzeit aus. Als das anfing, hat Herrnhut nur 300 Einwohner gehabt. Aber über die kommenden 30 Jahre gingen Hunderte von Missionaren in die ganze Welt. Sie wurden dorthin ausgesandt. Und es war eine andere Zeit, da war noch nicht so die Offenbarung, dass Gott auch unser Versorger sein möchte. Es gab noch keine Flugzeuge. Die einzige Möglichkeit, in manche dieser Region der Erde zu kommen, war, dass diese Brüder sich in die Sklaverei verkauft haben. Es sind einige sind in die Sklaverei gegangen, haben ihren Sarg mitgenommen, haben einen leeren Sarg sich bauen lassen und haben ihn mitgenommen in die Mission, weil sie wussten, sie werden sterben. Sie waren so in Brand gesetzt, sie waren so hingegeben, sie waren so berührt von Gott und wollten das weitergeben, dass sie wussten, dass sie dafür sterben würden, aber sie waren bereit, diesen Preis zu bezahlen. Und bis heute ist es ein ganz eindrücklicher Ort eigentlich. Und 1735 waren einige dieser Herrnhuter Missionare auf dem Weg nach Georgia in Amerika. Und auf dem Schiff war auch ein junger Oxford-Absolvent mit dem Namen John Wesley. Und er, sein Bruder Charles Wesley und Jeffrey Whitfield, die waren alle in Oxford auf der Universität. Und sie hatten gemeinsam mit einigen Freunden einen Club gestartet, der hieß The Holy Club. Sie waren Teil der amerikanischen Kirche. John Wesley sagt von sich selber, dass er zu dem Zeitpunkt noch nicht bekehrt war. Aber sie haben sich ausgestreckt nach Heiligkeit. Und deshalb haben sie diesen The Holy Club gegründet. Und ja, der Mann, sie haben Wesley und diese Herrnhut im Senat haben sie auf dem Schiff getroffen, auf dem Weg nach Georgia. Und als das Schiff mitten auf dem Ozean war, kommt ein riesiger Sturm und das Hauptsegel dieses Schiffes wird komplett zerstört. Und alle auf dem Schiff denken, jetzt werden sie sterben, sie gehen vollkommen crazy. Außer die Hände und Brüder, die stehen oben mit erhobenen Händen und preisen Gott in aller Seele wohl. Und John Wesley geht zu ihnen und sagt, hey, was ist los? Wieso könnt ihr so friedlich sein? Wieso seid ihr nicht ängstlich wie wir? Und sie haben gesagt, nein, denn wir kennen den, der uns furchtlos macht. Sein Name ist Jesus Christus. Kennst du ihn? Und das ist doch, wie John Wesley sich bekehrt hat. Und dann tatsächlich haben sie Georgia erreicht, sind in der Nähe von Savannah angekommen. Da gibt es heute noch an so einem Schloss einen Stein, an dem eingraviert ist, dass dies der Ort ist, wo die Herrnhut der Brüder und John Wesley niedergekniet haben und Gott gedankt haben, dass er sie an diesen neuen Ort gebracht hat. Wesley war dann 3 Jahre lang in Amerika und er war so geprägt von den Herrnhutern, dass er immer im Kontakt mit ihnen blieb, immer wieder im Austausch blieb. Und 3 Jahre später ging er zurück nach England und dort war er in einer Versammlung auch wieder von den Herrnhutern in, man sagt, Aldersgate Street in London. Das ist wichtige Information eigentlich, nicht? Und Wesley nahm daran teil. Und dann wurde aus der lutheranischen Präambel vom Römerbrief vorgelesen. Und schon währenddessen wurde Wesley so berührt und er schreibt in sein Tagebuch, dass als er das hört, schon in der Präambel, das war noch nicht mal so wirklich der Römerbrief, sondern nur die Vorgedanken dazu eigentlich, die Luther geschrieben hat. Und er schreibt, als er dies hörte, spürte er, dass er Christus allein für seine Erlösung vertraute. Und er spürte eine Wärme in seinem Herzen und diese Gewissheit kam, dass Gott alle Sünden weggenommen hat, sogar seine, und ihn gerettet hat von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Später besuchte er die Herrnhut in Deutschland und sagte, Gott hat mir die Sehnsucht meines Herzens erfüllt. Ich habe eine Gemeinschaft gefunden, deren Unterhaltungen im Himmel sind und die den Sinn Christi haben und sie wandeln, wie er wandelte. Ich finde immer wieder das, wonach ich lange gesucht habe und sehe die Kraft des Glaubens. Menschen, die innerlich errettet sind und äußerlich die Sünde nicht mehr ausnehmen, weil die Liebe Gottes in ihre Herzen ausgegossen wurde und sie gestärkt hat durch diese, und er wurde gestärkt durch diese Unterhaltungen. Für die, die es nicht wissen, Wesley war später der Begründer der Methodistenbewegung. Und er war ein herausragender Sprecher. Und er hat diese Gabe genutzt, um wirklich Tausende zu Jesus zu führen. Und dieser John Wesley, er hat einen anderen jungen Mann, habe ich vorhin schon mal erwähnt, stark beeinflusst. Der Name war George Whitfield. Auch ein junger Mann, Anfang seiner 20er Jahre eigentlich. Er war hatte eine kleine Statur eigentlich. Mit 21 Jahren hat er angefangen zu predigen. Und es gibt Berechnungen, dass er im Laufe seines Lebens, George Whitfield, 18.000 Mal gepredigt hat, zu über 10 Millionen Zuhörern in Großbritannien und in den amerikanischen Kolonien. Er hat im Durchschnitt 10 Botschaften pro Woche gepredigt. Und Tausende kamen in seine Versammlungen. Überall, wo er hinging, hat er Waisenhäuser gegründet. Manche davon bestehen, also mindestens eins weiß ich, besteht heute noch in Amerika. Ist jetzt unter der Obhut der Brüdergemeinde, also der Herrnhut der Brüder. Und er verabscheut die Sklaverei. Und deshalb hat er auch die Dunkelhäutigen mit in seine Versammlungen eingeladen, was ein absolutes Unding dieser Zeit war. Deshalb gilt er auch als der Begründer der afroamerikanischen Christenheit. Und er war kein großer Mann, aber er hatte eine große, große Gabe und die hat er genutzt. Und er war befreundet mit Benjamin Franklin, einem der Gründungsväter der USA. Und er hat geschrieben über ihn, über eine Versammlung, die er in Philadelphia gehalten hat. Benjamin Franklin hat über Whitfield geschrieben, dass er weggegangen ist von dieser Versammlung. Benjamin Franklin war zu dem Zeitpunkt kein Christ, er war nicht wiedergeboren, er hat eigentlich, gab es viele Reibereien zwischen den beiden, waren trotzdem befreundet. Und als er die Versammlung verlassen hat, hat er festgestellt, dass noch 150 Meter entfernt konnte man Whitfield problemlos hören. Und dann hat er ausgerechnet, wenn Whitfield in der Mitte ist und 150 Meter Radius entfernt überall Menschen stehen, was der Fall war, dann haben in dieser Versammlung 30.000 Menschen die Predigt gehört, die Whitfield gehalten hat. Das war zu einer Zeit, als es keine Technik gab. Das war zu einer Zeit, als es keine Mikrofone gab, keine Verstärker, keine Lautsprecher. Das war einfach allein durch die übernatürliche Kraft Gottes. Ähnliches können wir auch in der Apostelgeschichte lesen, wo wir hören, dass Petrus gepredigt hat und 2000 Männer plus Frauen und Kinder sich bekehrt haben. Auch da muss es irgendwie eine übernatürliche Verstärkung gegeben haben, auch im Dienst von Jesus. Und Franklin hat gesagt, dass Whitfield die Städte so geprägt hat, dass wenn er da war, war es unmöglich, danach abends durch die Straßen zu gehen oder Familien zu treffen, die Loblieder gesungen haben. Es war auch, das war das Gesangbuch der Herrnhuter, das übersetzt wurde ins Englische. Und dann haben sie gesungen. Und 1770, im Alter von 55 Jahren, ist Whitfield gestorben. Also eigentlich ziemlich jung, er war oft krank. Und er hat aber gesagt, ich würde lieber ausbrennen, als zu verrosten. Er predigte bis zum letzten Abend seines Lebens. Erst an dem Abend hat er auf einem Fass, auf so einem Weinfass, hat er sich draufgestellt, hat gepredigt. Am Abend ist er nach Hause gegangen und ist eingeschlafen und am nächsten Morgen nicht mehr aufgewacht. Und dann folgten große Zeiten der Erweckung in Amerika. Es gab the first Great Awakening, the second Great Awakening. Und eigentlich ist Amerika, die Republik Amerika ist in Verbindung mit diesen Erweckungen auch entstanden. Und dann jetzt ganz paar Jahre wieder vorgefahren. 1903 in Wales gab es eine Versammlung und da war Flory Evans hieß sie. Und sie stand mitten in einer Versammlung auf und sie verkündete laut, ich liebe den Herrn Jesus mit meinem ganzen Herzen. Und während sie das sprach, fiel die Kraft Gottes in der Gemeinde. Im September diesen Jahres ist jemand aufgestanden und hat geweissagt, dass ein junger Mann aufgerichtet werden wird, der in den Kohlebergwerken arbeitet. Was sie nicht wussten, ist, dass nur wenige Kilometer weiter ein junger Mann mit dem Namen Adam Roberts in den Kohleminen arbeitete. Er war 26 Jahre alt, hatte sich mit 12 Jahren bekehrt und er war schon Leiter von so einem Bibelkreis. Und er hat gebetet schon viele Jahre für Erweckung. Er nahm seine Bibel, nahm mit ins Bergwerk und zu der Zeit war das ja noch es hat ein Feuer ausgebrochen, die sind alle gerade knapp an diesem Feuer entronnen und seine Bibel wurde angesenkt. Und er hat immer weiter an dieser Bibel festgehalten. Über die ganze, danach folgte Awakening Welsh Revival, werde ich gleich noch ein bisschen mehr erzählen, und er hat immer wieder diese angesenkte Bibel dabei gehabt. Das war so sein Markenzeichen, auf dieser Awakening, diese angesenkte Bibel, die er dann mit dabei hatte. Und Adam Roberts, er predigte Buße, er predigte Umkehr zu Gott. Und er war der Leiter dieser Welsh Revival, dieser Erweckung in Wales. Diese Erweckung hat die ganze Sozialisation in Wales verändert. Es kam so weit, dass die Polizei und die Gerichte als Folge nichts mehr zu tun hatten. Die Polizei hatte keine Aufgaben mehr, sodass sie, statt irgendwie Kriminelle festzunehmen, die es nicht mehr gab, haben sie den Christen den Weg zu den Versammlungen gezeigt und haben den Verkehr geregelt. Gerichte mussten zumachen, weil es nichts mehr zu verurteilen gab. Es ist vieles passiert, die Menschen wurden geheilt oder haben sich geheiligt. Bars wurden geschlossen. Sportteams der Schulen konnten nicht mehr spielen, weil die Leute eine andere Leidenschaft hatten. In einem Jahr, als Resultat dieser Welsh Revival, haben sich in einem Jahr 150.000 Menschen bekehrt. Und die sind wiederum umhergereist und hielten Erweckungsversammlungen. Es waren oft junge Menschen. Und die haben Versammlungen gehalten, die oft bis zu 10 Stunden angedauert haben. Das war ganz normal für sie. Aber das ist was nur übernatürlich geschehen kann. Wenn ein übernatürlicher Hunger da ist, 10 Stunden gehen diese Versammlungen. Trunkenheit und Spielerei wurden immer weniger und weniger. Die Fäkalsprache der Leute hat sich verändert. Bis zu dem Punkt, dass die Bauern hatten ihre Zugesel so trainiert, oder die Zugesel waren so trainiert an die Fäkalsprache, die immer genutzt haben. Als die Erweckung kam, haben die Leute während dieser Fäkalsprache nicht mehr benutzt und die Esel haben nicht mehr gehört. Das heißt, die Esel mussten als Resultat dieser Erweckung mussten neu trainiert werden, um auch auf saubere Sprache reagieren zu können. Die ganze Region wurde beeinflusst. 1906 kam es dann in Los Angeles in den USA zur Erweckung der Azusa Street. Das war zu dem Zeitpunkt, bis zu dem Zeitpunkt war diese ganze Lehre von der Kraft des Heiligen Geistes mit Evidence of Speaking of Tongues, mit dem Zungenreden. Das gab es nicht. Die Pfingstbewegung gab es zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Und tatsächlich gab es eine Gruppe von Studenten, die Apostelgeschichte studieren sollten. Sie haben die Apostelgeschichte studiert und sie haben gesehen, dass im Wort, da gibt es etwas, was Wahrheit ist, was wir aber noch nicht als Realität in unserem Leben erleben. Sie haben gesehen, dass es diese Ausgießung des Heiligen Geistes mit dem Zeichen des Sprachengebets gibt. Und sie haben angefangen, das zu predigen, obwohl sie es noch nicht in ihrem eigenen Leben gesehen haben. Aber die Bibel sagt, dass Gott sein Wort bestätigt. Und indem sie angefangen haben, das zu predigen, kam es tatsächlich so, dass der Heilige Geist ausgegossen wurde. Wieder ein eigentlich komplett unscheinbarer Mann, ja. William Seymour, ein Schwarzer, kam eigentlich aus einer Sklavenfamilie, auf einem Auge blind. Wurde gefüllt mit der Kraft des Heiligen Geistes, mit dem Zeichen des Sprachengebets. Und er wurde eingeladen, nach Los Angeles zu kommen und dort in eine Gemeinde zu predigen. Hat eine Versammlung gehalten und sollte am Abend, war er wieder eingeladen eigentlich. Am Abend kam er zurück zu dieser Gemeinde. Er wusste schon, er wurde nicht so gut empfangen. Die Leute waren nicht so begeistert von ihm. Und dann hing ein Schild draußen an der Tür an William Seymour. Ich weiß nicht mehr genau, was drauf stand, aber so in den Worten, also so in die Richtung, wir wollen dich nicht gewählt von hier. So, und dann ist er gegangen und jemand anderes hatte von ihm gehört und hat gesagt, hey, du kannst bei mir zu Hause predigen. Und dann hat verschiedene Begegnungen, die es gab, und er hat angefangen, zu Hause zu predigen. Und der Heilige Geist ist gefallen, Leute wurden getauft im Heiligen Geist mit dem Zeichen des Sprachengebetes. Es kamen immer mehr Menschen, bis zu dem Zeitpunkt, dass sie nicht mehr ins Haus gepasst haben. Also hat er draußen auf der Veranda gepredigt. Dann in die Massen sind angestiegen, haben sich in die Vorgärten der anderen Häuser versammelt. Irgendwann ist es so voll geworden und so weiter, dass irgendwann mal diese Terrasse eingebrochen ist. Und man ist einfach nur dankbar, dass nichts weiter passiert ist. Es ist einmal gewachsen und hier ist ein Buch, wo Leute berichtet haben. Und ich möchte ganz kurz einfach einen Abschnitt vorlesen. Die Polizeibeamten warnten uns freundlich. Entweder sie hören auf oder sie mieten sich anständige Räumlichkeiten wie eine große normale Kirche oder einen Vortragssaal. Ihr seid einfach zu groß geworden, um in einem privaten Haus weiterzumachen. Das besagte Haus befand sich in der Bonnie Bray Street in Los Angeles und der Mann, dem die Polizeibeamten verwarnten, war William Seymour. Die Erweckungsveranstaltungen, die dort abgehalten wurden, fingen als kleine, von William Seymour geleitete Treffen an. Inzwischen standen die Leute auch im Vorgarten, in den Gärten der Nachbarn und sogar auf der Straße, während Bruder Seymour von der Veranda diesen kleines Häuschen aus predigte. Die Bonnie Bray Street platzte nicht nur aus allen Nähten, sondern die Kraft Gottes war bis zum Beverly Boulevard, der einen Häuserblock entfernt war, zu spüren. Ahnungslose Menschen, welche die Straße überquerten, fielen durch den Heiligen Geist zu Boden und fingen an, in Zungen zu reden, ohne zu wissen, was mit ihnen geschah. Es war im Jahr 1906 und da die Pferde ihre Wagen nicht auf der Straße über die liegenden Menschen ziehen wollten, ergab sich deshalb ein für die Zeit typischer Stau. Das ist nur 100 Jahre her. Ist aber auch noch nach der Apostelgeschichte passiert. Dass Leute einfach, ja, die sind einfach durch den Tag gegangen und plötzlich ist die Kraft Gottes gefallen und die haben angefangen, in Zungen zu reden. Was für ein Chaos. Was für ein heiliges Chaos. Und das Buch erzählt alle möglichen Geschichten von Menschen, die da waren, eigentlich als Kinder oder in einem jungen Teenageralter, was sie erlebt haben. Es ist so spannend. Eine Geschichte, die ich cool fand. Es sind viele Heilungen passiert. Also diese Versammlungen sind weiter gewachsen. William Seymour hat die geleitet. Sie sind dann umgezogen in Räumlichkeiten, die früher von der Methodistengemeinde benutzt wurden. Dann aber auch eine Zeit lang als Stall benutzt wurden. Das heißt, es war alles ziemlich dreckig, bevor sie dort die erste Versammlung halten konnten. Und es ist immer weiter gewachsen. Und ja, viele Heilungen sind passiert. Ein so ein Heilungszeug erzähle ich kurz vor. Hier ist die Geschichte, wie ich mich erinnere. Als die Ehefrau den Versammlungsraum betrat, hielt sie einen blutigen Verband an der Seite ihres Kopfes. Schwester Carney, das ist also eine von denen, die als junges Mädchen da war und ihr erklärt, was sie erlebt hat. Schwester Kearney bemerkte, dass sie große Schmerzen haben musste und ging zu ihr, um ihr zu dienen. Während sie darauf wartete, dass Seymour nach unten kam und die Veranstaltung anfing, fragte Schwester Kearney die Frau, was denn passiert sei, und sie erzählte ihr von dem Streit. Sie sagte ihr, sie habe das... Achso, die Einleitung habe ich jetzt nicht gelesen. Also was passiert war, war, dass diese Frau einen Streit mit ihrem Mann hatte und dieser Streit so eskaliert ist, dass der Mann ihr das Ohr abgebissen hat. Deshalb kommt sie jetzt in diese Versammlung mit diesem blutigen Verband um ihren Kopf rum. Und während sie darauf wartet, dass Seymour nach unten kam und die Veranstaltung anfing, fragte Schwester Connie die Frau, was denn passiert sei, und sie erzählte ihr von diesem Streit. Sie sagte ihr, sie habe das Ohr nicht bei sich. Schwester Cardi packte den Verband und zog ihn nach unten, um sich die Wunde genau anzusehen. Und sie sah buchstäblich wie ein blutiges, rohes Stück Fleisch aus. Ohne zu zögern, fing sie an, für die Frau zu beten. Nachdem sie für sie gebetet hatte, sagte die Frau, die Schmerzen seien verschwunden. Schwester Cardi schaute sich die Wunde noch einmal an und zu ihrer Verwunderung begann direkt vor ihren Augen ein nagelneues Ohr herauszuwachsen. Mit offenem Mund saß Schwester Kearney da und rief einfach nur, oh mein Gott. Und so sind viele, viele Wunder passiert. Einer erzählt davon, wie die Zähne nachgewachsen sind. Da war einer, der hatte komplett verfaultes Gebiss, alles faul. Und sie hat so Spaß dabei gehabt, jeden einzelnen Zahn einzeln nachwachsen zu sehen, dass sie hat den Mund aufgemacht und sie hat jeden Zahn im Namen Jesu. Und dann kam erst der faulige Zahn, hat sie mit einem Taschentuch einfach so abgewischt, hat sie den Finger drauf gehalten und dann kam ein neuer Zahn. Zahn für Zahn, dass das ganze Gebiss wieder komplett war. Oder eine andere Geschichte ist, wie eine Frau in ihrer ganzen Klasse von Gebärdensprache Unterricht kam. Und sie wird jemand von der Sister Street fragt sie, wer möchtest du deinen Job verlieren, wenn die jetzt alle geheilt werden? Und sie hat einfach nur gelacht und sagt, naja, schauen wir mal. Also die Frau hatte keinen Glauben, die Frau dachte nicht, dass alle geheilt würden. Die dachte, ja, schauen wir einfach mal, was da passiert. Und tatsächlich, Besucher der Sister Street, Mitarbeiter der Sister Street, hat ihnen gesagt, nehmt euch alle an der Hand und hat einfach gebetet im Namen Jesu. Und Stück für Stück, einer nach dem anderen. Vorher taub, sind die Ohren aufgegangen. Bis alle 10 geheilt waren, einer nach dem anderen. 100%. Und so sind viele, viele ähnliche Heilungswunder passiert. Und genauso eigentlich wie diesen Traum, von dem ich vorhin erzählt habe, dieser Erweckung ist nicht innerhalb dieses Gebäudes in der Susus geblieben. Sondern Menschen, sofort als es passiert ist, sind die Leute rausgegangen und haben das Evangelium verkündet und haben das, was sie empfangen haben, weitergegeben. Menschen wie F.F. Bosworth oder John G. Lake kamen zu dieser Erweckung und haben auch dort die Feuertaufe empfangen oder wurden berührt und geprägt. Das sind Menschen, die dann später in der Heilungserweckung große Zeichen und Wunder gesehen haben. Das sind die Leute, die in ihren Versammlungen teilweise hundertprozentige Heilungsquoten gesehen haben. Von John G. Lake wird berichtet, dass er, das war in Südafrika, zur Zeit die Pest gerade als die Pest ein großes Problem war, hat er für die Kranken gebetet. Und eigentlich hätte er längst infiziert sein müssen, weil er ihnen alle die Hände aufgelegt hat. Und dann hat er in einer Universität gesagt, so, wie kann das sein, dass du nicht krank bist, dass du durch die Pest hast? Und er hat gesagt, die Kraft Gottes. Und dann haben sie ihn untersucht und haben seine Hand unter ein Mikroskop gelegt. Und sie haben ihm diese Bakterien oder Viren von der Pest auf die Hand gelegt. Und in dem Moment, als diese Sache seine Hand berührt haben, sind sie gestorben. Ja. Weil die Kraft Gottes in seinen Händen war. Ich habe vor einem halben Jahr oder so, das haben wir in der Kinderstunde, über Reinhard Bonnke gesprochen. Es war kurz nachdem er gestorben ist. Und er hat so ein Kinderbuch rausgebracht, das für alle Leute, die Kinder haben, kann ich wärmstens empfehlen. Und dann haben wir angefangen, uns ein paar Heilungsvideos von diesen Crusades anzuschauen und von anderen Leuten von Sifan. Und das Coole ist, mittlerweile haben wir manchmal in der Kinderstunde, wenn ich sage, okay, könnt ihr spielen, also es gibt immer mindestens ein Kind, das sagt, Marie, kannst du nochmal das anmachen, wo die so macht, und dann macht der Mann so, und dann macht sie, oh. Was sie meint ist, Marie, kannst du nochmal das Video anmachen, wo die Frau auf der Bühne geheilt wird, die Frau, die blind war, geheilt wird. Und dann mache ich das an, und es ist schon mehrmals passiert, dass Wenn die Kinder jetzt spielen können, stehen sie alle vor dem Laptop und gucken sich ein Heilungsvideo nach dem anderen an und fragen, Marie, wie kann das passieren? Marie, können wir das auch? Und ich glaube, dass diese Kinder und dass wir alle, die wir im Raum sind, genau das sehen möchten. Sehen werden auch und sehen möchten. Weil Gott der gleiche ist. Er hat sich nicht verändert. Und er möchte uns noch einmal begegnen in so einer Art und Weise, wo wir berührt werden, wo wir sagen, wie Johannes und Petrus, wir können nicht anders. Wir können nicht anders. Wir brennen. Ja, jemand, der brennt, der das hat Auswirkungen auf ihn. Er fängt an, rumzuschreien und rumzurennen. Und genau so. Es geht nicht um irgendwelche Manifestationen, sondern genauso, wenn wir in Brand gesetzt werden mit der Leidenschaft Gottes, dann können wir nicht anders als zu gehen und die Liebe Gottes weiterzugeben. Können wir nicht anders als von dem zu berichten, was wir gesehen haben. Dem wir begegnet sind. So, und jetzt ist die Jesus Street Erweckung ist halt schon über 100 Jahre alt, aber Gott bewegt sich immer noch. Aktuell ist im Iran, wo es echt eine starke Christenverfolgung gibt, ist die wahrscheinlich am schnellsten wachsende christliche Gemeindewachstum. Also ständig bekehren sich Menschen in keinem anderen Land. Man spricht davon, dass prozentual in wenigen Jahren der Iran wahrscheinlich China überholt haben wird, von der Anzahl, wie schnell sich Leute bekehren, weil die Leute so offen sind. Und das Interessante ist, dass es im Iran vorwiegend durch Frauen geschieht. Und auch in anderen Ländern im Kontinent, Afrika, Nigeria, haben mittlerweile die größte Gemeinde der Welt. Redeemed Christian Church of God in Nigeria hat nur diese eine Gemeinde, dieser eine Campus hat 50.000 Mitglieder in Lagos. Das neueste Gemeindegebäude, in dem sie sich treffen, ich habe unterschiedliche Größenangaben gesehen, aber es ist zwischen 2 und 3 Kilometern lang. Nur in einer Stadt. In Brasilien, gerade vor 2 Wochen, glaube ich, gab es ein Event, wo ein Stadion-Event sollte veranstaltet werden. Wir haben ein Stadion gemietet und innerhalb von einer halben Stunde werden alle Tickets verkauft. Also haben wir ein zweites Stadion gemietet und wieder innerhalb von kürzester Zeit werden alle Tickets verkauft. Also haben wir ein drittes Stadion gemietet, haben eine Veranstaltung gemacht, wo 3 Stadien gleichzeitig in einer Stadt gefüllt wurden. Diese Veranstaltung war der Präsident von Brasilien und er hat öffentlich sein Leben Jesus gegeben. Liebt Gott diese Länder oder Kontinente mehr? Oder ist Gott ein anderer geworden als der, den er in der vergangenen Erweckungen war? Ich glaube, wie ich vorhin schon gesagt habe, dass diese Endzeit, dieses Ende, dieses Zeitalter immer näher kommt. Und dass bevor das kommt, möchte Gott seinen Heiligen Geist noch einmal ausgießen. Er möchte uns noch einmal begegnen in so einer tiefen Art und Weise, wo wir genau diese Sachen sehen. Und wir müssen erkennen, in welcher Zeit wir sind. Ich glaube, dass wir kurz davor stehen. Ich glaube, dass das Jahr 2020 signifikanten Stellenwert in dem haben wird. Ich glaube, also so viele Sachen, die einfach stattfinden werden. Ich glaube auch, wir haben schon die Sommerkonferenz dieses Jahr geplant. 30. Juli bis 2. August wird wieder für den CCS stattfinden. Ich glaube, dass es mit Abstand die stärkste Konferenz sein wird, die wir haben werden. Ich weiß nicht, ob ich das schon sagen darf, ob das schon publik ist, aber ich sage es jetzt einfach. Einer der Sprecher, der kommen wird, hat eine Zeit lang die zweitgrößte Gemeinde Amerikas geleitet, hat 900 Gemeinden weltweit unter sich, also ist Bischof über 900 Gemeinden weltweit. Und das eigentlich hauptsächlich hatte sein Dienst eigentlich auf dem Kontinent Amerikas. Aber er hat vor fünf, sechs Jahren, den Eindruck gehabt, dass dies die Zeit für Deutschland ist. Und er hat eine Entscheidung getroffen. Er hat gesagt, wenn sich Türen in Deutschland öffnen werden, dann wird der andere Sache in Amerika absagen, um in Deutschland zu sein. Und wir haben ihn getroffen und irgendwie kam eine heilige Kühnheit über uns, dass wir ihn gefragt haben, ob er nach Seoul kommen möchte. Und dann haben wir eine E-Mail geschrieben, wo wir ihm erklärt haben, dass wir keinen Flughafen in der Nähe haben, wo wir ihm erklärt haben, was unser Honorar ist, die eigentlich nicht mal seine Reisekosten decken und ob er es nicht in Erwägung ziehen möchte oder Gott fragen, irgendwie sowas, ob er kommen möchte. Und innerhalb von 24 Stunden hat seine Sekretärin geschrieben, dass sie mit ihm reden wird. 48 Stunden später hat uns ein anderer Prediger angerufen und hat gesagt, er hat schon die mündliche Zusage und 3 Tage später gab es die offizielle Zusage, dass er kommen möchte. Weil er glaubt, dass dies die Zeit für Deutschland ist und dass Gott seinen Geist noch einmal ausgießen möchte über diesem Land und auf diesem Kontinent. Aber wenn wir uns diese vergangenen Erweckungen, oder wenn ich mir diese vergangenen Erweckungen ansehe, dann sind die oft irgendwie auch zu einem Ende gekommen oder irgendwann abgeschwächt. Und ich habe mich gefragt, so, was ist passiert? Ich habe mir ein paar angeguckt und dachte, so, was ist passiert? Warum sind die zu einem Ende gekommen? Weil wenn ich das erlebe, wenn ich das sehe, dann möchte ich nicht, dass es aufhört. Ich kann mir eigentlich, ja, ich sehne mich jetzt schon so sehr danach, so eine Bewegung Gottes zu sehen. Und ich glaube, ich könnte mir fast nichts Schlimmeres vorstellen, als das zu sehen, dieses Maß an Wunder, dieses Maß an Herrlichkeit, dass ich da einfach zurückgehen könnte. Einfach in den Normaltag. Das ist, von der Sister Street wird auch berichtet, dass es oft so war, dass die Herrlichkeit Gottes, die Gegenwart Gottes in dem Raum war wie eine Wolke. Mit dem die Kinder haben damit rumgespielt. Sie haben auch versucht, die irgendwie aufzufangen und in der Box mit nach Hause zu nehmen. Haben festgestellt, als sie zu Hause die Box aufgemacht haben, war diese Wolke nicht mehr da. Aber das war einfach eine Manifestation der Herrlichkeit Gottes. So, und jetzt, warum sind Erweckungen zu einem Ende gekommen? Und das sind sicher nicht alle Gründe, aber das sind ein paar Gründe, die ich gesehen habe. Wo ich bereit sein möchte, dass ich diese Fehler nicht mache. Und ich glaube auch, wahrscheinlich die meisten hier im Raum, diese Fehler nicht machen möchten. Eine Sache, die oft passiert, wenn man Erweckungsgeschichte liest oder Leute, die große Crusades, also Erweckungsversammlungen gemacht haben, war Überarbeitung der Leitung, dass sie irgendwann Burnout hatten. Und eigentlich kamen auch die Jünger an den Punkt, wo sie da Gefahr gelaufen sind. In Apostelgeschichte 6 lesen wir davon, dass die Jünger haben alles gemacht, die 12, und haben festgestellt, okay, das funktioniert nicht. Es gab ein Mose, die haben auch die nächste Hilfeleistung gemacht. Sie haben den Weisen und den Armen Essen ausgegeben. Und dann gab es Streitereien, weil irgendwelche Leute zu spät und zu früh das Essen bekommen haben. Und dann haben sie gesagt, okay, es ist nicht richtig, dass wir die Tische bedienen. Wir sollten uns eigentlich zurückziehen und im Wort sein. Und so glaube ich auch, dass Erweckung nicht funktionieren kann, indem sie einfach auf den Schultern einer Person liegt. Sondern das finde ich auch so cool und so signifikant in Azusa, in der Azusa Street Erweckung. So, Seymour war derjenige, der meistens gepredigt hat, aber all die Leute, die da waren, diese Geschichten, die ich gerade erzählt habe, das waren Kinder, das waren 12, 13, 14-Jährige. Die haben alle auch diese Kraft getragen. Die haben auch für die Leute, die kamen, die krank waren, die zerbrochen waren, die sind auch hingegangen und haben ihnen gedient. Die sind rausgegangen auf die Straßen und haben auch gedient. Das war nicht nur ein Big Shot Prediger, wobei wir Seymour ehren für das, was er getragen hat und getan hat. Aber jeder musste seinen Platz einnehmen, jeder musste seine Position finden und darauf sein. Und damit sind wir eigentlich auch bei dem nächsten Punkt, wieso Erweckungen zu einem Ende kommen. Und es ist ein Mangel an Einheit und ein Mangel an Struktur. In der Apostelgeschichte können wir sehen, dass immer wenn Einheit da war, dann gab es eine Ausgießung des Heiligen Geistes. Es ist immer in Verbindung geschrieben. Insgesamt steht dieses Wort Einheit, homotymadon, 10-mal in der Apostelgeschichte. Und es bedeutet so viel wie eines Sinnes sein, in Einheit sein, oder es hat auch diesen musikalischen Beigeschmack. Im Englischen würde man sagen, in one accord. Also ein bisschen wie im Dreiklang, in einem Akkord. Ja, in Einheit. Klar, jeder hat so ein bisschen seine andere Position und trotzdem ist es eins, in dem sich alles wiederfindet. Ein weiterer Punkt, warum Erweckungen zu einem Ende kommen, ist ein Mangel an Charakterstärke und ein Mangel an Gründung in der Identität Gottes. In Sprüche 4, Vers 23 heißt es, mehr als alles, aber bewahre dein Herz, denn in ihm entspringt die Quelle des Lebens. Es gab mehrere Bewegungen Gottes, wo die gestartet haben, wo Menschen geheilt wurden, krasse Sachen passieren, manifestiert, die Gegenwart Gottes da war. Und irgendwann, einzelne dieser Leiter dieser Erweckungen, der Träger dieser Erweckungen, abgekommen sind vom rechten Weg, komische Theologien bekommen haben, teilweise, oder insbesondere, denke ich gerade an eine Bewegung, sich sektenartig entwickelt hat. Und dieses ganze Feuer ist zum Abschluss gekommen. Weil er nicht mehr bereit war, das Ruhe anzunehmen, als andere Leute zugekommen sind und gesagt haben, hey, hier kommst du irgendwie ab vom rechten Weg, war nicht mehr in der Lage, Korrektur anzunehmen. Und deshalb ist es so wichtig, dass wenn wir Träger dieser Erweckung sein wollen, dass unser Charakter gestärkt ist, dass wir wissen, wer wir sind und dass wir wirklich in dieser Abhängigkeit von Gott leben. Und dass wir mehr als alles andere unser Herz bewahren. Weil in Erweckung gibt es, also Erweckung ist nicht dieses magische Ding, was passiert, wo es keinen Grund für Anstoß mehr gibt. Sondern Menschen sind immer noch Menschen. Und Dinge können immer noch passieren. Und deshalb, mehr als alles andere, müssen wir unser Herz bewahren. Wir brauchen ein reines Herz.
Amen.
Was oft passiert ist, ist auch, dass Menschen so eine Gleichgültigkeit gegenüber dem Wirken Gottes entwickelt haben. Das sehen wir auch im Dienst von Jesus, dass Tausende von Menschen sich bekehrt haben, Tausende von Menschen in seinen Versammlungen waren und ihm nachgefolgt sind. Und ein paar Kapitel weiter sehen wir, dass es nur noch wenige waren oder dass alle gegangen sind. Ich glaube, einer Erweckungsprediger war mal in einer Gemeinde zugekehrt, wo er über mehrere Jahre wirklich eine starke Ausgießung des Heiligen Geistes gesehen hat. Starke Heilungswunder, viele Bekehrungen. Und die Gemeinde ist wieder zurückgegangen zum Status quo, wie es vorher war. Und er hat gesagt, das Traurige in dieser Gemeinde oder der Grund, warum diese Gemeinde nicht mehr Erweckung sehen wird, ist, weil sie es schon gesehen haben. Wir haben eine Einstellung entwickelt von, ja gut, hatten wir schon. Und jetzt sind wir wieder zurück beim Alten. Und dann ein letzter Grund, den ich gesehen habe, warum Ausgießung des Heiligen Geistes zu einem Ende gekommen sind oder nicht so in der Fülle weitergegangen sind, ist, ich nenne es eine Dead-End-Ausgießung, eine Einbahnstraßen-Ausgießung. Also, dass der Heilige Geist gefallen ist und die Christen es so sehr genossen haben und vergessen haben, warum es gefallen ist. Dass die Christen nicht rausgegangen sind und das weitergegeben haben, was sie empfangen haben. Lukas 4, Vers 18 bis 19 sagt Jesus über sich selbst, dass der Geist des Herrn auf mir, also sagt Jesus, der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, nicht damit ich mich wohlfühle, sondern mit einer Bestimmung. Und es geht weiter, Armen die gute Botschaft zu verkündigen. Er hat mich gesandt, Gefangenen Freiheit auszurufen und Blinden, dass sie wieder sehen, Zerschlagenen Freiheit hinauszusenden, auszurufen, angenehmes Jahr des Herrn. Eine Ausgießung des Heiligen Geistes hat niemand selbst weg. Ja, Gott liebt uns, er möchte uns begegnen, weil er uns liebt. Aber wenn das alles wäre, könnten wir einfach gedrückt werden und direkt in den Himmel gehen. Aber diese Ausgießung des Heiligen Geistes hat immer eine Absicht. Und das ist, dass wir hinausgehen und das Licht bringen in eine dunkle Welt.
Amen.
Den Weg in die Ewigkeit, in die Arme eines liebenden Vaters aufzeigen.
Ja.
Und wirklich Träger dieser Kraft Gottes sind und das weitergeben.
Amen.
Und ich habe vorhin schon gesagt, so was ist die Zeit, in der wir jetzt sind. Ich glaube, das ist die Zeit der Vorbereitung. Ich glaube, dass die Ausgießung, die wir sehen werden, ist die größte Ausgießung des Heiligen Geistes, die diese Welt gesehen hat. War einfach, weil Jesus kurz davor ist, wiederzukommen, weil wir sehen, wir sind in den letzten Runden an allen Prophetien. Das ist ein ganz eigenes Thema für sich. Könnt ihr zur Bibelschule gehen, lernt ihr alles. Eschatologie heißt das Fach dazu. Und Gott möchte seinen Geist noch einmal ausgießen. Und wir müssen, jetzt ist die Zeit, dass wir uns darauf vorbereiten. Jetzt ist die Zeit, wo wir unsere Position einnehmen. Jetzt ist die Zeit, in der wir gegründet werden, sodass, wenn diese Ausgießung kommt, dass wir nicht fallen. Dass wenn wir erfüllt werden mit dieser Kraft und anfangen, dass wirklich alle Kranken geheilt werden, dass wir nicht an irgendeinem Punkt stolz werden und denken, ja, wir haben es.
Ja.
Sondern immer noch wissen, alles, was wir sind, sind wir allein durch Christus, der für uns gestorben ist und durch seine Kraft. Dass auch wenn Leute kommen und uns ehren, und Ehre ist ein biblisches System, dass wir nicht Ehre verlangen und dass wir nicht stolz werden, dass wir immer in der Lage sind, von Leidenschaft Kritik anzunehmen, dass wir nicht müde werden, dass wir uns nicht ablenken lassen, sondern dass jeder auf seiner Position ist. So, was machen wir jetzt? Was sind unsere Aufgaben für jetzt? Der erste Punkt, den ich dazu habe, ist Heiligung. Oder die Bibel nennt es, unsere Errettung zum Abschluss zu bringen. In Philipper 2, Vers 12 bis 13, ich lese mal nach der Manfred-Roth-Übersetzung des Neuen Testaments. Das heißt, deshalb, meine Geliebten, so wie ihr alle Zeit gehorsam wart, nicht nur wie bei meiner Anwesenheit, sondern jetzt noch viel mehr bei meiner Abwesenheit, mit Furcht und Zittern bringt eure Errettung zum Abschluss. Denn Gott ist es, der euch schafft, Gott ist es, der in euch schafft, sowohl das Wollen als auch das Wirken zu seinem Wohlgefallen. Oder in der Elberfelder heißt es, über euren guten Willen hinaus. Das Interessante war, dass, bin ich vorhin gar nicht weiter darauf eingegangen, dass bevor diese Azusa Street Erweckung kam, gab es eine ganz starke Heiligkeitsbewegung. Wo es darum ging, wirklich ein heiliges Leben zu leben. Radikale Heiligkeit. Zum Teil, klar, sind sie so ein bisschen in die Selbstgerechtigkeit gekommen, die Werkegerechtigkeit. Da müssen wir aufpassen, dass wir da nicht hineinfallen. Aber ich finde es trotzdem interessant, dass dieser mächtigen Ausgießung des Heiligen Geistes diese Heiligkeitsbewegung vorausging. Auch wie ich vorhin schon gesagt habe, Whitfield und Wesley, bevor sie wirklich sich bekehrt haben und wirklich die Kraft des Heiligen Geistes empfangen haben und diese großen Versammlungen veranstaltet haben, haben sie diesen Holy Club gegründet. In Amerika, bevor es das Great Awakening gab, gab es in verschiedenen Universitäten, ich glaube, sie hießen Moral Societies, wo es darum ging, hohe moralische Standards hervorzubringen. Und es gibt zwei Arten von Heiligung. Natürlich sind wir einmal gerettet, allein durch Gnade und in Jesus sind wir heilig gemacht. Aber dann gibt es diesen zweiten Teil, von dem hier in Philippa 2 die Rede ist, wo wir unsere Heiligkeit, unsere Errettung zum Abschluss bringen. Weil ja, wenn Gott uns sieht, dann sieht er uns durch Christus, dann sieht er uns rein. Aber jetzt ist es unsere Aufgabe, das auszuwandeln und einen heiligen Lebensstil zu leben. Gott ist so heilig. Und wenn wir möchten, dass wir in seine ein Haus gießen und seines heiligen Geistes sehen, dann müssen wir uns danach ausstrecken, wirklich ein heiliges Leben zu leben. Das ist so ein Teil, den ich am meisten im Alten Testament liebe, ist so die Passagen, die eigentlich ein bisschen anstrengender sind. Wenn es zum Beispiel um den Tempelbau geht und dann erzählt, wird geschrieben über viele Kapitel, wie dieser Tempel gebaut ist. Und ich denke so, ja, okay, gut. Es zieht sich jetzt so ein bisschen hin. Und irgendwann habe ich es gelesen und habe gesagt, Gott, da muss irgendwas drin sein. Und Gott sagt, hey, dieser Tempel wurde so gebaut und all diese Vorschriften, die es gibt, ist, weil ich heilig bin. Und um diese Heiligkeit zu fassen, braucht es ein mächtiges Gefäß. Und ich habe jetzt in diesem Club mit Kindern schon mitgebracht. Und wahrscheinlich können uns alle einig sein, dass ist jetzt nicht so eine gute Idee, während Mortesa nach vorne zu bitten, dass er sich auf diesen Stuhl setzt. Es wäre einfach unangebracht. Dieser Stuhl könnte diese Kraft Mortesas, der hat übrigens mal als Türsteher gearbeitet, sieht man ihm an, finde ich. Dieser Stuhl wird dem nicht standhalten. Und genauso ist er Gott. Er ist ein heiliger Gott und sein Geist ist ein heiliger Geist. Und deshalb verlangt es Gefäße, die sich geheiligt haben. Ich glaube, dass es da wirklich eine Verbindung gibt und ich kann das auch sehen in der Erweckungsgeschichte. In Johannes 14, Vers 21 heißt es, wer meine Gebote hat und sie hält, der ist es, der mich liebt. Wer aber mich liebt, wird von meinem Vater geliebt werden und ich werde ihn lieben und mich ihm offenbaren. Wenn wir ihn lieben und seine Gebote halten, dann wird er sich uns offenbaren. Johannes 14, Vers 21. Psalm 25, Vers 14 nach der Schlachterübersetzung heißt es, das Geheimnis des Herrn ist für die, welche ihn fürchten, und seinen Bund lässt er sie erkennen. Das Geheimnis des Herrn ist für die, welche ihn fürchten, welche ihn als heilig ansehen. Und ja, Gott ist unser liebender Vater, ja, Gott ist unser Freund. Und das war so eine coole Offenbarung, da können wir auch immer noch mehr von erfahren. Und Gott ist gnädig, das sind kraftvolle Botschaften. Aber gleichzeitig ist Gott ein heiliger Gott, der gefürchtet werden soll, der gefürchtet werden muss, der für den es ein Gefäß braucht, um ihn zu halten, ein heiliges Gefäß, um ihn zu halten. Also, der erste Punkt, was machen wir in dieser Zeit der Vorbereitung? Wir bringen unsere Errettung zum Abschluss. Wir sagen, ja, in Christus sind wir schon heilig gemacht, wir empfangen das, wir danken ihm dafür und deshalb sind wir befähigt, jetzt auch einen heiligen Lebensstil zu leben. Heiligkeit bedeutet abgesondert.
Amen.
Yes. Das bedeutet, dass wir nicht so, das bedeutet nicht, dass wir Angst haben müssen vor der Welt. Das bedeutet nicht, dass wir uns zurückziehen müssen in unserer Gemeinde, aber es bedeutet, dass unser Leben anders aussehen muss als das Leben dieser Welt. In dieser Zeit der Vorbereitung, es ist eine Zeit, in der wir unsere Beziehung zum Vater vertiefen und uns der Reinigung durch das Wasserbad des Wortes hingeben. Epheser 5, Verse 25b bis 27 heißt es, wie auch der Christus die Gemeinde geliebt und sich selbst für sie hingegeben hat, um sie zu heiligen, sie reinigen durch das Wasserbad im Wort, damit er die Gemeinde selbst verherrlicht darstellt, die nicht Flecken oder Runzeln oder etwas dergleichen habe, sondern dass sie heilig und tadellos sei. Jetzt die Zeit, in der wir leben, ist eine Zeit, in der wir tief ins Wort gehen und uns verändern lassen durch das Wort. Die Bibel ist nicht einfach nur ein Buch, sondern die Bibel hat Kraft. Und wenn wir sie lesen mit der Hilfe des Heiligen Geistes, dann bringt sie Veränderungen in uns. Und dann wird sie diese Heiligen in uns bewirken. Amen. Heiligung ist nicht einfach nur ein Zusammenreißen, haben wir schon oft drüber geredet. sondern es ist eine Zusammenarbeit, ein Zusammenspiel mit der Kraft des Heiligen Geistes.
Amen.
Diese Zeit der Vorbereitung ist eine Zeit, in der wir uns ausrüsten lassen, zurüsten lassen, indem wir Lehre empfangen. Auch im Epheserbrief. Epheser 4, Verse 11 bis 12 heißt es, und er hat die einen als Apostel gegeben, andere als Propheten, andere als Evangelisten, andere als Hirten und Lehrer. Mit welchem Zweck? Vers 12. Zur Ausrüstung der Heiligen, für das Werk des Dienstes, für die Erbauung des Leibes Christi. So lasst uns zugerüstet werden. Lasst uns ausrüsten. Deshalb kommen wir in die Gemeinde, deshalb hören wir uns Predigten an, deshalb möchten wir empfangen, um ausgerüstet zu werden. So wenn diese Zeit kommt, wenn diese Ausgießung des mächtigen Heiligen Geistes kommt, wir nicht einfach fallen über uns hingeben, jeder Lehre, die da irgendwie kommt, und vielleicht kommen da auch mal ein bisschen komische Sachen dazu, vielleicht kommen auch mal unbiblische Sachen dazu. Aber deshalb müssen wir jetzt die Zeit auskosten, wo wir zugerüstet werden, ausgerüstet werden, um zu unterscheiden, was das Echte ist, was das Reine ist. Jetzt ist eine Zeit, habe ich vorhin schon gesagt, eine Zeit der Vorbereitung, wo wir unseren Charakter formen lassen. Oh, jetzt wird es unbequem. Jakobus 1, Verse 2 bis 4 heißt es, haltet es für lauter Freude, meine Brüder, wenn ihr in mancherlei Versuchungen oder Prüfungen geratet, indem ihr erkennt, was die Bewährung oder das Geprüftwerden eures Glaubens ausharren bewirkt. Das Ausharren aber soll ein vollkommenes Werk haben, damit ihr vollkommen und vollendet seid und nichts mangeln habt. So diese Prüfungen, das sind die Drucksituationen, die so gar nicht bequem sind. Und die vielleicht auch das Potenzial haben, uns zu zerbrechen, wenn wir unseren Fokus nicht auf Gott richten. Aber sie offenbaren auch unseren Charakter. Wenn ich eine Orange presse, dann kommt Orangensaft raus. Es offenbart das, was in der Orange ist. Wenn Druck auf mich kommt, dann offenbart es mein Charakter, das, was in mir ist. Ist es wirklich nur die Liebe Gottes? Wenn Leute anfangen, schlecht über mich zu reden, wenn ich mich unbequem behandelt, ungerecht behandelt fühle, was kommt raus? Und es ist, müssen wir nichts Dramatisches draus machen, sondern das sind Momente, wo wir einfach realisieren können, so, ups, doch nicht so viel Liebe, wie ich dachte. Ups, Gott, danke, dass du es mir gezeigt hast und danke, dass du mir hilfst, darüber hinauszukommen. Ich habe über die Jahre in verschiedenen Diensten gearbeitet und oder mitgearbeitet und habe echt, ja, mein Charakter wurde geprüft. Ja, da gab es Situationen, wo ich, für die schlechte Sprache, es gab Situationen, wo ich Kacke von den Wänden gekratzt habe. An meinem Geburtstag. Und es gab Situationen, wo ich gearbeitet habe und Sachen gemacht habe, Sachen, Veranstaltungen vorbereitet habe und Essen gemacht habe und die Leute, also jemand anders gesagt hat, ja, das habe ich gemacht. Also hätten sie gemacht. Und es gab Situationen, wo ich mich ungerecht behandelt gefühlt habe. Aber was passiert dann in mir? Sage ich dann und sage, aber Gott ist mir vollkommen egal, ich habe es eh nur für mich gemacht. Und ob es irgendjemand sieht, ob irgendjemand mir dafür Danke sagt, ist mir vollkommen egal, aber ich habe es für dich gemacht und du hast es gesehen und dein Wort verheißt, dass du es mir belohnen wirst. Oder sagen, also hier, was denken die, wer die sind hier? Also es geht gar nicht. Und was für eine Arroganz. Und also ich bin hergekommen und ich habe diese Drecksarbeit gemacht und ich habe es verdient, öffentlich bedankt zu werden. Das ist offenbar Charakter. Wenn jemand kommt und eine richtig, richtig blöde Idee hat und denkst du so, meine Güte, hörst du dich selber reden? Allein dieser Gedanke offenbart unseren Charakter. Dann ist es Zeit, dass wir noch mehr uns der Liebe Gottes hingeben können und noch mehr in das Wasserbad des Wortes über uns, uns reinigen lassen können. So, das ist eine Zeit, in der unser Charakter geformt wird. Und ich glaube, dass Gott manchmal extra ein bisschen komische Leute um uns herum stellt. Einfach nur, dass unser Charakter geformt wird. Auf der Arbeit, in der Gemeinde, in der Schule, überall. Weil er möchte, dass unser Charakter kommt. Weil wir zur Heiligung kommen sollen. Weil wenn diese tiefe, mächtige Ausgießung des Heiligen Geistes kommt, dann möchte Gott nicht, dass wir stolz werden, dass wir fallen, dass wir eifersüchtig werden, weil jemand anderes mehr Ruhm hat als wir. Wenn diese Kraft neu ausgegossen wird, dann soll es was Reines sein, dann soll es das Echte sein. Und dann sehne ich mich danach, dass es anhält, dass es nicht nach 3 Jahren wieder aufhört oder noch eher. Sondern dass es anhält, dass Menschen erreicht werden, dass eine ganze Stadt verändert wird, dass ein ganzes Land verändert wird, ein ganzer Kontinent verändert wird. Amen. Aber dafür muss unser Charakter vorbereitet sein. Und dies ist die Zeit. So, wenn wir denken, dass wir ständig herausgefordert sind, ist es vielleicht, weil Gott ganz besonders in dieser Zeit an unserem Charakter arbeiten möchte und uns zeigen möchte, wo wir noch arbeiten dürfen. Lukas 8, Vers 17 heißt es, denn es ist nichts verborgen, das nicht offenbar wird, auch ist nichts geheim, das nicht bekannt wird und ans Licht kommt. Ein Gebet, das ich seit einigen Jahren bete, was eigentlich ein sehr unbequemes Gebet ist, aber ja, es Vater, offenbare alle ungöttlichen, entlarve alles Verborgene dort. Alles, was dich nicht verherrlicht, was noch im Verborgenen ist, ja, entlarve es, dass wir daran arbeiten können. Und es ist mega unbequem, weil da kommen plötzlich Streitigkeiten hoch, da kommt Unvergebenheit von vor 20 Jahren hoch. Und es ist unbequem. Aber ich glaube, dass es notwendig ist, dass Gott ein tiefes Werk in uns tut, dass alles Verborgene ans Licht kommt, sodass wir wirklich unsere Heiligung auswandern. In Englisch heißt es so, walk out your salvation. Unsere Heiligung ausleben oder so. Ja, genau, ausleben ist vielleicht eine gute Übersetzung. Sodass wir dieser Stuhl sein können, der diese volle Manifestation der Herrlichkeit Gottes wirklich tragen kann, langfristig. Und was ich auch sehe, was in dieser Zeit der Vorbereitung passiert, sehe ich in vielen Gemeinden in Europa gerade, ist, dass Einheit geschaffen wird und dass Strukturen etabliert werden. Und das passiert auch bei uns. Wir sind seit einem reichlichen Jahr jetzt in dem Prozess, neue Strukturen zu schaffen, dass wir neue Leiter hervorbringen, dass wir uns schneller multiplizieren können, dass wirklich dieses Wachstum, was kommt, wenn dieser Heilige Geist neu ausgegossen wird in dieser manifestierten Art und Weise. Weißt du, wenn sich innerhalb kürzester Zeit, sagen wir innerhalb eines Jahres, würden sich 150.000 Menschen bekehren, dann bräuchte es mehr als einen Leiter. Dann bräuchte es auch mehr als 5 Leiter. Und selbst wenn es 5 starke oder 10 starke Leiter gäbe, wäre das noch nicht ausreichend. Sondern wir müssen Strukturen haben, die sich schnell multiplizieren können. Und das sehe ich, dass gerade passiert in diesem ganzen Prozess, den wir durchlaufen, wo nicht nur die 15 Leute, die beim Mitarbeitertraining sind, trainiert werden, sondern gleichzeitig Strukturen geschaffen werden, wo das immer wieder geschehen kann. Wo Multiplikation geschehen kann. Im 1. Korinther 12 wird beschrieben, so dass diese einzelnen Teile, die ein Leib hat, aber dass Gott alles zusammenfügt. So all diese verschiedenen Gaben, jeder hat seine Gaben. Also im 1. Korinther 12 geht es eigentlich um die Gaben. Jeder hat seine Gaben, aber sie gehören alle zu einem Leib. Und genauso müssen wir erkennen, so, was sind unsere Aufgaben? Wo ist unsere Position? Wir müssen unsere Position einnehmen. Epheser 4, Vers 11 bis 13 heißt es, und er hat die einen als Apostel gegeben, andere als Propheten, andere als Evangelisten, andere als Hirten und Lehrer zur Ausrüstung der Heiligen für das Werk des Dienstes, für die Erbauung des Leibes Christi, bis wir alle hingelangen zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes und zur vollen Mannesreife, zum Maß der vollen Reife Christi. Es ist wichtig, dass wir starke Leiterschaft haben. Deshalb beten wir für unsere Leiter. Und was ich sehe, ist, viele von den Ländern, die aktuell starke Ausgießung des Heiligen Geistes erleben, haben starke Strukturen von Ehre. In Afrika, insbesondere in Afrika, aber auch im Iran, in der arabischen Kultur, und es ist einfach gesellschaftlich nicht in der europäischen Kultur. Wir möchten alle gleich sein. Es ist politisch, wird es auch, also so alle sind gleich, keiner ist früher über mir. In der Schule lernen wir, hinterfrage immer alles. Das ist eines der ersten Sachen, die wir in der Schule lernen. Du musst dich niemandem unterordnen. Das ist eines der Sachen, die wir in der Schule lernen. Und ich glaube, auch das ist etwas, was wir in dieser Zeit lernen. Gesunde biblische Strukturen. Ich gehe einfach ganz kurz drauf ein. Jesus, als er in seine Heimatstadt zurückkam, in Matthäus 13 lesen wir das. Ich lese es einfach ganz kurz vor, die Geschichte. Und es geschah, als Jesus diese Gleichnisse vollendet hatte, ging er von dort weg und er kam in seine Vaterstadt und lehrte sie in ihrer Synagoge, dass sie sehr erstaunten und sprachen, woher hat er diese Weisheit und diese Wunderwerke? So, sie sind erstaunt, sie sehen die Gabe auf seinem Leben, sie sehen, wow, das ist was Übernatürliches. Und dann passiert was Tragisches. Denn sie haben die Gabe, die Gott ihm gegeben hat, haben sie auf Jesus gesehen. Aber dann in Vers 55 heißt es, ist dies nicht der Sohn des Zimmermanns? Heißt nicht seine Mutter Maria und seine Brüder Jakobus und Josef und Simon und Judas? Hey, den kennen wir doch, der ist doch mit uns aufgewachsen. Der ist niemand Besonderes, der trägt nichts Besonderes, das ist einer wie wir. Und seine Schwestern und sie und seine Schwestern, sind sie nicht alle bei uns? Woher hat er nun dies alles? Und sie nahmen Anstoß an ihm. Und Jesus aber sprach zu ihnen, ein Prophet ist nicht ohne Ehre, außer in seiner Vaterstadt und in seinem Haus. Und er tat dort nicht viele Wunder wegen ihres Unglaubens. So, es gibt einen Unterschied zwischen dem Menschen und der Gabe, die Gott auf einen Menschen legt. Mensch wird immer Fehler haben. Menschen sind nicht perfekt, Menschen menscheln. Aber Gott beruft Menschen, er gibt ihnen eine Gabe. Und deshalb ist das für mich auch als Pastorentochter, sind es Sachen, die ich unterscheiden musste. Das ist der Mensch und das ist die Gabe. Weil ich war auch nah an anderen Predigern. Ich sehe auch die menschlichen Seiten von Predigern. Ich meine ja auch. Und dann muss ich unterscheiden, so, was ist Mensch und was ist die Gabe Gottes. Was hat Gott auf das Leben dieser Person gelegt? Und das möchte ich ehren, damit ich das empfangen kann, was Gott für mich durch diese Person tun möchte. In dieser Stadt, ich bin fest davon überzeugt, dass in Nazareth Menschen waren, die desperately needed a miracle, die verzweifelt Wunder gebraucht hätten. Aber sie haben ihr Wunder verpasst, weil sie die Gabe, die auf Jesus lag, nicht gesehen haben. Sie haben den Menschen Jesus gesehen und gesagt, ach ja, das ist doch einer von uns, der ist doch mit uns aufgewachsen, niemand Besonderes. Und das ist was wir erkennen müssen, wo wir so die Gabe, die Gott auf Menschen gelegt hat, zu ehren. Und wirklich so eine gesunde Kultur der Ehre auch wieder zu entwickeln.
Amen.
Matthäus 9, Vers 36 spricht Jesus, sagt er, als er, also Jesus, aber die Volksmenge sah, wurde er innerlich bewegt über sie, weil sie erschöpft und verschmachtet, niedergeworfen am Boden liegend waren, wie Schafe, die keine Hirten hatten. Gott hat den fünffaltigen Dienst in den Leib Christi gesetzt, damit sie Leiter sein kann. Ich habe vorhin schon vorgelesen, dass die Gaben gegeben wurden zur Einheit des Glaubens. Ich glaube, indem wir unseren Platz in Strukturen finden und auch Gaben, die Gott gegeben hat, ehren, dass das eine Voraussetzung für Einheit ist. Eine Voraussetzung für Einheit, wo wir uns einfach hinter eine Leiter stellen, wo wir, klar, wir sind immer von Gott geleitet, Gott ist Gott, kein Mensch ist unser Gott. Aber wenn Gott uns sagt, dass wir in einem bestimmten Ort gehen sollen, dann ehren wir diese Gabe und können uns einfach dahinter stellen. Das ist ein Prozess, den ich über die letzten 7 Jahre gelernt habe, wo es auch Entscheidungen gab, klar, ich bin Mensch, ich habe Sozialmanagement studiert, ich weiß, wie man soziale Organisationen leitet. Und dann habe ich meine Meinung dazu. Und dann, wenn der Pastor mein Vater ist, ja, dann habe ich irgendwie auch so eine Verbindung, wo ich ihm auch meine Meinung sage. Manchmal auch, wenn sie ungefragt ist. Und dann habe ich eine Entscheidung zu treffen. Bin ich jetzt sauer, weil ich der Meinung bin, dass er mich nicht richtig gehört hat? Ich, die Fachperson, ich habe Master in Sozialmanagement. Oder sage ich, ist vollkommen egal, Gott hat mich hierher gerufen, um ihn zu ehren, ihn zu stützen, in der Gabe, die Gott ihm gegeben hat, und sage einfach, yes. Ja, stell dich einfach dahinter, es sei das meine Meinung. Und ich bin so dankbar, dass ich das gelernt habe. Es hat so eine Einheit gebracht, in dem wir zusammenarbeiten können. Und ich glaube, dass Gott das Gleiche tun möchte in Gemeinde, in seinem Leib. Wo wir erkennen, wohin wir berufen sind und Leiterschaft ehren, für unsere Leiterschaft beten und uns der Vision anschließen, die Gott der Leiterschaft gegeben hat. Und ich habe eben schon gesagt, was Gott machen möchte in dieser Zeit, er möchte Strukturen schaffen. 1. Korinther 12, Vers 27 bis 30 heißt es, ihr aber seid Christi Leib und einzeln genommen seid ihr Glieder. Und die einen hat Gott in die Gemeinde gesetzt, erstens als Apostel, zweitens als Propheten, drittens als Lehrer, sodann Wunderkräfte, sodann Gnadengaben der Heilungen, Hilfeleistungen, Leitungen, Arten von Sprachen. Sind etwa alle Apostel, alle Propheten, alle Lehrer, haben alle Wunderkräfte? Haben alle Gnadengaben der Heilungen, reden alle in Sprachen, legen alle aus? Gott hat verschiedene Gaben in die Gemeinde gegeben und jeder hat Begabungen. Und jeder ist wichtig, alle Glieder des Körpers sind wichtig, damit ein Körper daraus entstehen kann. Und so müssen wir erkennen, was ist unsere Position? Jeder wird gebraucht. Es gibt niemanden, der einfach nur passiv an den an Spielen stehen soll, sondern jeder wird gebracht, jeder hat eine Gabe. Ich finde das so cool hier, weißt du, da geht es um eine krasse übernatürlichen Gaben und dann geht es ja Gaben der Hilfeleistung, Gaben der Leitung. Und ich glaube nicht daran, dass irgendjemand nur zum Kloputzen berufen ist und niemals für jemanden beten wird, niemals irgendeine Heilung finden. Aber ich glaube, dass wir alle in der Kraft Gottes agieren sollen. Und ich glaube auch, dass wir in der übernatürlichen Kraft Gottes Toiletten putzen können. Das hört sich vielleicht komisch an, aber Leute, ich habe es erlebt. Wenn man Kacke von den Wänden kratzt, dann braucht man eine übernatürliche Freude, um sein Herz zu bewahren. Oder wenn in einer anderen Gemeinde, in der ich war, gab es nicht viele Leute, die mitgearbeitet haben. Es war einfach in einem Land, wo andere Strukturen waren, andere Gemeinde einen anderen Stellenwert hatte. Und ich habe sehr viel in der Gemeinde gemacht. Aber alles als größtenteils Dienst der Hilfeleistung. Und es war eine Zeit, wo ich die Kraft Gottes so stark erlebt habe, in diesem Natürlichen. Weißt du, dann habe ich früh Toiletten geputzt oder war in der Küche, habe irgendwas gemacht. Und in dem habe ich die Gegenwart Gottes gespürt. Ich habe es mit ihm zusammen gemacht. Und das war so cool. Und dann auf dem Weg, als ich woanders hingegangen bin, habe ich trotzdem auch für Kranke beten können. Und genauso das, jeder hat seine Position. Wir müssen unsere Position finden, jetzt in dieser Zeit der Vorbereitung. Weil ich glaube, dass es eine mächtige Ausgießung des Heiligen Geistes geben wird. Und es wichtig ist, dass jeder seine Position hat, damit das wirklich was Langfristiges sein kann, damit wir das wirklich tragen können, damit wir das halten können.
Amen.
Jetzt ist die Zeit, in der wir hungrig und durstig werden, nach Gott und zu ihm kommen. Johannes 7, Vers 37 bis 39 heißt es, wenn jemand dürstet, so komme er zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat, aus seinem Leib, aus seinem innersten Wesen werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Dies aber sagte er von dem Geist, den sie empfangen sollten, die an ihn glaubten. So dass immer auch, wenn es oder es gibt sehr oft auch diesen Aspekt des Ziehens. Als Jesus das Wunder getan hat, wo er Wasser in Wein verwandelt hat, das hat er nicht mal vorgehabt. Aber Maria, die Mutter Jesu, wusste, dass er fähig sei, und die hat gezogen, sie hat gesagt, Jesus, tu das. Mit den Frauen, die den Blutfluss hatte, die über viele Jahre diesen Blutfluss hatte. Sie wusste, dass der Kraft ausgehen würde von Jesus. Also ist sie gegangen, sie ist durch die Menschenmasse, hat sie sich durchgekämpft und hat Jesus angerührt und es ist Kraft ausgegangen und sie wurde geheilt. Als der blinde Bartimäus, er hat geschrien nach Jesus. Und Jesus ist zu ihm gekommen. Das ist immer auch ein Aspekt von Ziehen, von hungrig sein, von durstig sein, zu sagen, Gott, ich gebe mich nicht mit dem Status quo zurück. Ich bin zufrieden. Ich weiß, dass du dich ausgießen möchtest. Ich weiß, dass du so nicht vergessen hast. Ich weiß, dass du Thüringen und Deutschland nicht vergessen hast. Und ich sehne mich danach, dass du mich neu berührst mit der Kraft deines Heiligen Geistes. Dass ich ausgehe in deiner Kraft. Weil ich weiß, dass du die Leute, der Zusatzspiel nicht mehr geliebt hast. Weil ich weiß, dass du Wales nicht mehr geliebt hast. Als du dieses Land und diese Nation liebst. Und deshalb ziehe ich, deshalb strecke ich mich aus danach. Und ich bin bereit, den Preis zu bezahlen. Ich lebe meine Heiligung aus, um Träger dieser Erweckung zu sein. Außerdem beten wir. Moses hat gebetet, lass mich doch deine Herrlichkeit sehen. Und so können wir beten, Herr, wir wollen deine Herrlichkeit sehen. Wir wollen dich sehen, Herr. Gib uns neue Offenbarung dafür, wer du wirklich bist. Matthäus 7, Vers 11 heißt es, wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben wisst, wie viel mehr wird euer Vater, der im Himmel ist, Gutes geben, die ihn bitten. Er hat uns versprochen, dass wenn wir ihn bitten nach seinem Willen, dass er uns geben wird. Und deshalb können wir ihn bitten, Herr, wir bitten dich um eine neue Manifestation deines Heiligen Geistes, Herr. Wir bitten dich darum, dass wir deine Herrlichkeit sehen und dann können wir in Erwartung sein, dass wir es sehen werden. Gott ist treu. Und wenn wir gebetet haben, dann gehen wir raus und tun etwas, weil wir glauben, dass wir etwas empfangen haben. In Matthäus 9, Vers 38 bis Matthäus 10, da sagt Jesus, dass die Jünger beten sollen, dass der Herr der Ernte Arbeiter sende in die Ernte, dass Menschen kommen, um diese verlorenen Menschen, diese verlorene Welt zu erreichen. Und das haben sie gebetet. Und gleich im nächsten Kapitel, also ein paar Sätze weiter, gehen die Jünger selber raus und werden zu Arbeitern. So, wir beten und dann gehen wir, wir tun etwas damit. Ein Prinzip des Wortes ist, dass wenn wir das, was wir empfangen haben, geben, dass als multipliziert zu uns zurückkommen wird. Das ist das Prinzip von Saat und Ernte. Im Prinzip des Wortes ist, dass Gott Treue belohnt. Wenn wir treu sind mit dem Wenigen, was wir haben, dass es mehr werden wird, dass er uns mehr geben wird. So, wenn wir treu sind mit der manifestierten Gegenwart, die wir jetzt schon erleben, wenn wir das, was wir schon erlebt haben, die Begegnungen, die wir jetzt schon mit Gott hatten, wenn wir damit das, was er uns jetzt schon gegeben hat, wenn wir damit treu sind, dann wird er uns mehr geben. Also ich glaube wirklich, dass wir in den letzten Tagen leben. Und dass Gott seinen Geist noch einmal ausgießen möchte. Und dass jetzt die Zeit ist, in der wir vorbereitet werden, um das wirklich tragen zu können. So lasst uns erkennen, in welcher Zeit wir sind. Lasst uns einfach sensibel sein für das, was der Heilige Geist jetzt gerade in uns tun möchte. Lasst uns unsere Position einnehmen. Lasst uns vorbereitet werden, dass alles verborgen, alles, was noch dreckig ist, alles, was uns daran hindern könnte, wirklich Träger dieser Herrlichkeit zu sein, der vollen Manifestation dieser Herrlichkeit zu sein, ja, dass es offenbart wird, dass es rauskommt, dass wir wirklich vollkommen reine Gefäße sind, die diese Kraft Gottes tragen können, langfristig. Lasst uns wachsam sein und erkennen, in welcher Zeit wir sind. Im Alten Testament hat Mordecai zu Esther, Königin Esther, gesagt, ich paraphrasiere, bist du nicht geboren worden für eine Zeit wie diese? Es ist kein Zufall, dass wir heute leben. Gott hat uns, und dieses Verlangen, was wir haben, danach seine Herrlichkeit zu sehen, ist etwas, das er in uns hineingelegt hat. Es ist kein Zufall, dass wir hier an diesem Ort gekommen sind. Gott hat uns nicht vergessen. Gott hat so nicht vergessen, sondern Gott hat so gesehen und gesagt, warum so ist mir so wertvoll, da schicke ich den Benjamin hin. So ist mir so wertvoll, da bringe ich die Conny hin und ihre ganze Familie. Gott hat so gesehen und dachte, wow, da hole ich die Latinos, hole ich nach Suhl, weil ich Suhl so sehr lieb habe. Und aus Afrika hole ich auch noch Leute, und aus Bulgarien hole ich auch noch Leute, weil mir Suhl so wertvoll ist. Es ist kein Zufall, dass wir heute jetzt leben.
Amen.
Ich möchte kurz eine letzte Geschichte aus dem Alten Testament vorlesen. Und zwar aus dem Hohelied der Liebe. In Hohelied Kapitel 5, Vers 2 bis 4. Da heißt es, ich schlief, aber mein Herz war wach. Horch, mein Geliebter klopft. Öffne mir, meine Schwester, meine Freundin, meine Taube, meine Vollkommene. Denn mein Kopf ist voller Tau, meine Locken voll von Tropfen der Nacht. Ich habe aber meinen Leibrock schon ausgezogen. Wie sollte ich ihn wieder ausziehen? Ich habe meine Füße gewaschen. Wie sollte ich sie jetzt wieder beschmutzen? Und mein Geliebter streckte seine Hand durch die Öffnung. Da wurden meine Gefühle für ihn erregt. Ich stand auf, um meinen Geliebten zu öffnen. Da trafen meine Hände auf Myrrhe und meine Finger auf flüssige Myrrhe. Und als ich sie legte an die Griffe des Riegels, ich öffnete meinem Geliebten, aber mein Geliebter hatte sich abgewandt, war weitergegangen. Ich war außer mir, dass er weg war. Ich suchte ihn, doch ich fand ihn nicht. Ich rief ihn, doch er antwortete mir nicht. Hier hat jemand seine Heimsuchung verpasst. Der Geliebte kam und er hat angeklopft. Aber sie hat gesagt, ich bin schon umgezogen. Ich habe meinen Rock schon ausgezogen. Meine Füße sind schon gewaschen. Jetzt soll ich dir die Tür aufmachen? Und lasst uns wachsam sein, dass wenn der Moment kommt, wo der Heilige Geist klopft und sagt, jetzt ist der Moment, wo ich euch meine Herrlichkeit neu zeigen möchte, wo ich euch in tiefere Begegnungen hineinführen möchte, dass wir nicht sagen, oh, jetzt passt es aber gerade nicht so. Jetzt stehe ich kurz vor einem Durchbruch auf der Arbeit und mit den Kindern, da läuft gerade dies und das. Und in der Gemeinde habe ich gerade einen neuen Dienst übernommen. Sondern lasst uns wachsam sein, dass wenn unsere Heimsuchung kommt, dass wir bereit sind, dass wir aufstehen und sagen, ja, ich bin bereit. Diese Zeit der Vorbereitung habe ich genutzt. Ich habe mich dir hingegeben. Ich bin offen. Ich habe meine Heiligung ausgelegt. Ich habe mich vorbereitet. Ich habe meinen Charakter, alles, was noch eklig war, habe ich ans Licht bringen lassen und mach weiter damit. Ich habe meine Position gefunden. Ich bin bereit. Hier bin ich, Herr. Ich bin bereit. Du kannst deinen Geist ausgießen und aufnehmen. So, eigentlich hat man in der Bibel schon, dass man zwei Sachen bei der Predigt immer vorbereitet haben sollte. Der Anfang und das Ende. Der Anfang ist mir heute auch schon schwer gefallen. Versuchen wir das Ding noch irgendwie zu landen. Lass uns einfach aufstehen. So, Moment, es geht mit so einer kurzen Abschluss. Halleluja. Danke, Gott. Halleluja. Danke, Vater, für deinen Heiligen Geist, Herr. Herr, ich danke dir für das, was du zu uns gesprochen hast. Und ich bete einfach, dass du uns hilfst zu erkennen, in welcher Zeit wir leben. Dass wir diese Zeit auskosten, Herr. Dass wir, danke, dass du uns diesen Moment gibst, in dem wir uns vorbereiten dürfen, Herr. Ich bete, dass du alles Verborgene ans Licht bringst, Herr, dass wir wirklich reine, vorbereitete Gefäße sind, die deine Herrlichkeit tragen können, Herr. Herr, ich bete, dass du unseren Charakter formst, dass wir standhaft bleiben können, dass wir stehen können, Herr. Herr, ich bete, dass du uns hilfst, gute, gesunde Strukturen zu schaffen, dass wir uns multiplizieren können, Herr. Und ich danke dir, dass du uns geschaffen hast für diese Zeit, dass es kein Zufall ist, dass wir heute leben, dass wir heute in diesem Ort leben, Herr. Ich danke dir, dass du so nicht vergessen hast, sondern dass du auf deiner Agenda steht, Herr. Ich danke dir, dass du dich mehr danach sehnst, diese Stadt heil zu suchen, als wir uns danach sehen, dir zu begegnen, Herr. Ich danke dir, dass du verheißen hast, dass wenn wir dich bitten, dass du als liebender Vater, dass du uns geben wirst, Herr. Und so bitten wir dich, Herr, dass du deinen Geist neu ausgießt über uns, Herr, dass wir deine Herrlichkeit neu sehen, Herr, in diesem Jahr 2020, Herr. Herr, ich bitte, dass du uns befähigst, Herr, dass wir wirklich Träger dieser Herrlichkeit sein können, Herr. Dass wir die Fülle dessen ausnehmen können, wozu du uns berufen hast, dass wir unseren Lauf vollenden, Herr. Dass wir die Zeit auskosten, in der wir leben, Herr. Ich bete, dass du deine Wiederkunft, dass du sie zurückhältst, bis wir erfüllt sind mit der Kraft Gottes und hinausgehen und noch einmal eine große Ernte in dein Königreich einbringen können. Ich bete für Kühnheit, Herr, für übernatürliche Kühnheit, für übernatürliche Manifestation von Heilungen und Zeichen und Wundern, wenn wir gehen werden, Herr. Herr, wir sehen uns nach übernatürlichen 180-Grad-Bekehrungen, übernatürlichen 180-Grad-Entscheidungen für dich, Herr. Wo Menschen freigesetzt werden in einem Moment, Herr. Menschen geheilt werden in einem Moment. Und wir danken dir für alles, was du schon getan hast, Herr. Wir möchten treu sein mit dem, was du schon uns gegeben hast. Wir sind dir dankbar dafür, Herr. Aber wir sind noch nicht gesättigt, Herr. Wir sind hungrig nach mehr von dir, Herr. Wir strecken uns aus nach dir, Herr. Wir wollen dich sehen, Herr. Wir wollen dich mehr, wir wollen dir mehr begegnen, Herr. Herr, ich bete einfach, dass du ziehst auch an unseren Herzen jetzt in den nächsten Tagen, Herr, dass wir, Herr, stir up a hunger in us, Herr, entfache einen Hunger in uns, Herr, dass wir hungriger werden, Herr, dass wir uns nicht zufrieden geben mit dem Status quo, sondern dass wir hungrig werden nach einer neuen, nach einer tieferen Begegnung mit dir, Herr, mit deiner Kraft, Herr. Oh, Halleluja, danke, Vater. Danke, dass wir es nicht alleine machen müssen. Danke, dass wir unsere Heiligung nicht in uns selbst ausleben müssen, sondern dass du uns befähigen möchtest, Herr, dass du uns vorbereiten möchtest auf diese letzte mächtige Bewegung deines Geistes, hier auf dieser Erde, Herr. Ich danke dir, dass du uns geschaffen hast für diese Zeit, dass du uns positionierst, Herr. Halleluja, danke, Vater. Halleluja. Und ich bete auch für unsere Leiterschaft, für unsere Pastoren, Herr, dass du ihnen Weisheit schenkst, Herr. Herr, ich danke dir für die Gabe, die du uns gegeben hast in ihnen, Herr. Herr, ich danke dir einfach, dass du sich hier dazu gerufen hast. Ich danke dir für ihre Gehorsam, für ihre Treue über all die Jahre, Herr. Ich danke dir einfach, dass wir von ihnen empfangen dürfen und wir segnen sie jetzt in deinem Namen. Und wir beten für übernatürliche Weisheit in diesen letzten Tagen für sie. Dass sie erkennen, welche Zeit es ist, dass sie wirklich geführt und geleitet sind von dir, um diese Strukturen zu schaffen. Dass wirklich, dass diese Gemeinde, dieser Staat, dass wir hier Träger deiner Herrlichkeit sein können. Danke, Vater. Halleluja. Halleluja, danke, Vater. Ich bete einfach, dass dieses Wort versiegelt ist in unseren Herzen, Herr, dass wir nicht vergessen, in welcher Zeit wir leben, Herr. Dass wir nicht in ein passives Warten verfallen, sondern dass wir uns zubereiten lassen, vorbereiten lassen, für das, was du tun möchtest, durch uns. Halleluja. Amen. Für die, die es noch nicht mitgekriegt haben,